Die kenne ich, die dann austicken und dann entwaffnet werden und nur noch mit Maulkorb gehandelt werden, weil man feige ist, weil man den Hund gern rumpanschen möchte und dann aber Angst vor seinen Zähnen hat. Ja, die kenne ich, die Hunde, die kenne ich tatsächlich allerhand und kennt auch jedes Tierheim da draußen. Und ja, ich kenne auch Hunde, die falsch, wo positives Training total falsch verstanden wurde. Das ist aber nicht positives Training. Und diese Hunde wurden nicht aggressiv gestreichelt. Echt nicht. Und wer das behauptet, lügt. Der erzählt einfach absichtlich Bullshit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche komme ich wieder mit einem etwas schwerfälligeren Thema um die Ecke. Es tut mir leid. Es brennt aber gerade ganz vielen Leuten auf der Seele und mir auch. Also wenn ich ab und zu mal emotional werde, ich möchte mich gleich jetzt schon dafür entschuldigen, aber es wird wahrscheinlich aus mir rauskommen. Es verunsichert die Menschen und deshalb ist es an der Zeit, dass ich darüber spreche. Es geht darum, dass die Aussage immer weiter reproduziert wird und richtig gerade hochgekocht wird auf Social Media, dass vermehrt Hunde, die bei Positivlern waren, aggressiv sind und deshalb abgegeben werden und aktuell die Tierheime verstopfen. Erstmal setzen lassen, ne? Also in der Aussage von vornherein, Positivler hört sich ja schon total wohlwollend an, oder? Ich möchte da jetzt nichts reininterpretieren, aber ist die erste Red Flag für mich. Worum ich bitten möchte, Fakten von Meinung und Gefühl unterscheiden zu können. Also ganz, ganz großes Obacht beim Reproduzieren dieser Aussage. Ja, weil Fakten kann niemand von diesen Leuten liefern. Ich bringe jetzt in der Folge gleich ein paar Fakten, weil ich nämlich die letzte Woche täglich mit mehreren Tierheimen gesprochen habe, auch mit dem Veterinäramt, mit KollegInnen vom Veterinäramt und ein bisschen mich da reingefieselt habe und das belastet mich emotional extrem, weil es wirklich gerade eine krasse Zeit ist und auch gar nicht so wirklich klar ist, wie man da rauskommt. Ja, und dazu ist es natürlich dann auch ein emotionales Thema, wenn es um Hunde geht und um ja, die Tatsache, dass positives Training schlecht geredet wird. Es ist wuselig, weil es sind ganz viele Fakten. Ja, also es hat absolut hier keinen, ich gebe hier Garantie für, es ist alles besprochen und hier ist alles vollständig und ich habe nichts vergessen, absolut nicht. Das ist wieder eine Folge, wo ich probiere, meine Gedanken so ein bisschen zu sammeln, damit ich zum Nachdenken anrege, damit wir in den Austausch kommen können. Und wenn du sagst, ey, du hast das und das gar nicht besprochen, das hast du vergessen, schreib mir das super gern. Ich kann nicht alles in meinem Kopf zusammensammeln. Und ich bin mir super sicher, dass es da Dinge gibt, die ich nicht weiß, die ich nicht angesprochen habe, die ich gerade nicht auf dem Schirm hatte, wie auch immer. Wir fangen mal ganz vorne an. Die Profile, die das propagieren, sind überwiegend Profile, die aversiv balanced unterwegs sind, strafbasiertes Training gutheißen, keinerlei Hundetrainerausbildung haben oder wenn sie eine haben, aus dem aversiven Sektor. Das heißt, wir müssen uns hier angucken, was ist der Zweck dieser Aussage, wenn ich positives Training schlecht rede. Schwimmen da vielleicht den Aversivlern gerade die Fälle weg? Weil ich weiß, dass Balanced- und Aversivtraining nicht mehr so leicht zu verkaufen ist wie noch vor ein paar Jahren, weil all die Infos da sind, weil die Leute mittlerweile wissen, was sie ihrem Hund antun und weil sie so mit ihrem Hund nicht umgehen möchten. Das andere große Problem ist aber, dass es schon noch so ist, dass Leute gerne zwar positiv mit ihrem Hund umgehen wollen, aber schon schnelle Lösungen geil finden und es auch ziemlich cool finden, keine Verantwortung tragen zu müssen. Das heißt, wenn Profile propagieren, bei X musst du immer Y machen, egal bei welchem Hund, dann ist da eine easy Lösung. Und da trifft sich das wieder, dass gerade diese Profile natürlich vermeintlich diese leichten Lösungen liefern können, weil ja nicht aufs große Ganze geguckt wird, nicht bedürfnisorientiert. Da geht es nicht um, wie geht's dem Hund, sondern da geht es um Funktion. Und das ist die schnelle, einfache Lösung. Und die verkauft sich geil. Das heißt, wir reden hier über Profile, die zuhauf über 100.000 Follower haben. Wenn das jetzt reproduziert wird von der Community, dann fühlt sich das so an, als wäre das eine Wahrheit, weil man es überall liest und hört. Es wird aber nicht wahrer davon, dass Leute ohne Fakten es reproduzieren und immer weitertragen. Man hört es dann öfter und unser Gehirn glaubt dann zu glauben, die richtige Aussage gefunden zu haben. Es stimmt aber trotzdem. Es gibt keine Fakten, die das in irgendeiner Form belegen könnten. Ich glaube, es ist eher für mich eine Red Flag, immer wieder zu sehen, dass es Bashing ist von den Profilen, die ihr eigenes Training verkaufen wollen und die eben sagen wollen, doch, es ist total okay, wenn man Hunde schlägt, tritt, ängstigt und so weiter und so fort. Das ist mal Punkt 1. Dann wusel ich mal weiter. Die Hundepopulation ist gestiegen. Hey, wir können nicht mehr vergleichen von vor 30 Jahren mit jetzt. Das ist ein Fakt. Da latschen viel mehr Hunde draußen rum, die irgendwie miteinander auskommen müssen. Früher war das, als ich Kind war, das war das Normalste der Welt, dass Hunde frei rumliefen, so ein bisschen Thailand-mäßig, aber halt super wenige. Weil irgendwie jeder Bauernhof bei uns am Kaff hatte einen Hund. Um den wurde sich nicht so wirklich gekümmert. Ich kannte damals auch schon im Bekannten- und Freundeskreis super viele Hunde, die halt so Familienhunde, die laufen so mit, halt mal in den Garten, mal so den Weg runter. Die sind mal mit uns Kindern Richtung Wald gerannt. Die sind so mitgelaufen, die hatten keine Probleme. Und da kann man jetzt sagen, ist da das Training dran schuld? Ist da die Zucht dran schuld? Ist da die Hundepopulationsgröße schuld? Ist da die Erwartungshaltung von Menschen schuld? Der Druck von außen, der zugenommen hat, weil man hat sich ja nur noch so und so zu verhalten. Hunde dürfen nicht bellen. Hunde dürfen sich überhaupt nicht wie Hunde verhalten am besten. Kinder sowieso nicht. Hat sich da vielleicht was verändert? Also ich würde mal sagen, ja. Weil früher war das normal, dass halt der Hofhund gebellt hat. Da hat sich niemand drüber aufgeregt. Das war halt so, ja, es ist ein Hund. Natürlich bellt der. Was soll er sonst tun als Hund? Und jetzt wird sich über alles aufgeregt. Das heißt, wir haben da einen immensen Druck. Wir haben eine Hundepopulation, die viel, viel größer geworden ist, die irgendwie miteinander zurechtkommen muss. Und gleichzeitig frage ich mich aber schon, was hat sich denn so krass verändert, dass es früher durchaus Hunde gab, wo man sagen, die sind halt mitgelaufen, keine Ahnung, Hundeschule hat keiner gekannt. Nee, ich habe dem nicht Sitz beigebracht. Der läuft halt so mit. Ja, liegt es vielleicht schon auch an der Wesensstärke der Hunde? Weil darüber berichten wirklich alle. Und das ist nur ein Fakt, den ich auch bestätigen kann. Ja, meine Eltern haben den zweiten Aussie. Und ich kann definitiv sagen, dass das Training nicht so 100% geil läuft, wie ich das machen wollen würde und ich das machen würde. Und die haben immer nur so Schaflämmchenhunde. Die werden super krass ausgelastet, Tricktraining und hast du nicht gesehen und Mantrail und dies und das. Die haben richtig Spaß, aber die haben auch nie große Probleme gehabt mit den Hunden. Und das liegt nicht daran, weil sie zu nett waren oder weil sie die gehemmt haben, sondern weil auch die Hunde diese Wesensstärke mitbringen. Und da weiß ich, wenn ich jetzt in die Aussie-Population gucke, weil ich bin ja viel so bei Aussie-Hütehund, Border unterwegs, dass die meisten guten Züchter mittlerweile sagen, holla die Waldfee, das ist krass, das fällt uns gerade allen auf die Füße, was da abgeht. Nur nach Aussehen gucken, jeder hat gemerkt zur Corona-Zeit, wow, mit der Rasse kann ich richtig geil Geld machen. Es gibt eine riesige Nachfrage, die kann überhaupt nicht gesättigt werden. Komm, ich habe eine Hündin, lass uns mal schnell ein paar Aussie-Welpen machen. Das war Fakt. Und auch in eBay Kleinanzeigen hat man ja zu der Zeit zig Hunde gesehen, sowas wie Labrador Golden Retriever, weil ich habe einen Goldie, der Nachbar ein Labrador, lass uns Welpen produzieren. Und so ging das mit allen möglichen Rassen, dass es dann solche Rassemixe gab zur Corona-Zeit. Und auch da haben ja damals schon die Tierheime Alarm geschlagen, weil sie wussten, dass diese Corona-Welpen- und Corona-Hundeschwemme kommen wird. Und sie haben Recht behalten. Die Hunde waren in der Jugendentwicklung, es kam die Phase von, du, ich habe da mal ein Problem, ich habe da mal eine Frage, bist du souverän, weißt du und kannst mir vermitteln, wo dein authentischer Anfang und Ende ist, hast du authentische persönliche Grenzen? Und dann kam so eins zum anderen und es gab die erste richtig große Problematik und einen Hilferuf der Tierheime, die gesagt haben, Leute, wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, wo wir mit den Tieren noch hin sollen. ging es weiter mit Hunde aus dem Ausland. Ich finde Auslandstierschutz urwichtig, aber ich habe ein Riesenproblem damit, wenn ganz offensichtlich absolut nicht vermittelbare Hunde, wo klar ist, nein, die wollen nicht beim Menschen leben, nein, die haben keinen Bock auf die Innenstadt, nein, die können nicht mit kleinen Kindern in einem Haushalt leben und die werden trotzdem hierher gekarrt. Und die werden zum Teil, wo es super viele Berichte auch drüber gibt, dann mit Trainerpersonen binnen 14 Tagen vermittlungsfähig gemacht. Ja, da wird der Topfdeckel drauf gedrückt auf den Topf. Da wird eine Bombe gebastelt. Druck aufgebaut, die werden gehemmt. Kann man super auch sehen, teilweise in den Trainingsvideos. Dann werden die hierher gekarrt, in die Familien gebracht. Die wissen nichts von dem Druck, die bauen den Druck nicht weiter auf und dann fliegt denen der Hund um die Ohren. Und die Vereine heben die Hand und sagen, nein, wir nehmen die Hunde nicht zurück. Auch das weiß ich, weil ich letzte Woche mit ganz vielen Tierheimen telefoniert habe. Deshalb haben sich Tierheime mittlerweile schon dazu ausgesprochen, solche Hunde nicht mehr aufzunehmen und schicken dann die Leute, die am Ende die Gelackmeierten sind, zum Verein zurück, weil sie sagen, können wir nicht aufnehmen. Ja, wir sind eh schon voll. Man hätte ja auch Hunde hier aus Deutschland holen können. Und ja, jetzt muss ich den Einschub bringen und dem gebe ich recht. Auch darüber habe ich in diesen beiden Folgen gesprochen. Ich weiß, dass es kein einheitliches Abgabeverfahren gibt. Ich weiß, dass es Tierheime gibt, die sagen, beide sind berufstätig, also kriegst du keinen Hund. Das ist vorbei an der Realität. Wenn nicht beide berufstätig sind, kann man sich keinen Hund und die Tierarztkosten und all die anfallenden Kosten leisten. Das ist ein Fakt. Es heißt aber nicht, dass weil beide berufstätig sind, der Hund 8 Stunden am Tag alleine ist. Ja, weiß ich, ist Fakt. Ich habe auch mal einen Hund nicht bekommen. Ja, ich weiß das. Auch da könnte man sagen, müsste man ansetzen, dass man guckt, gibt's da irgendwie ein einheitliches Vermittlungsverfahren, was der Realität so ein bisschen mehr entspricht. Also die Tierheime laufen nicht über, weil positives Training überhand nimmt, ja. Umgekehrt, die Langzeitinsassen, auch das habe ich durch Telefonate letzte Woche ganz deutlich erfahren. Die Langzeitinsassen in den Tierheimen sind Hunde, die in gewissem Milieu waren, weil sie leider gewissen Rassen anhängen und weil sie Statussymbol waren und weil sie negative Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, weil sie geängstigt wurden, weil sie aversiv erzogen wurden, weil ich muss ja hier den großen Macker raushängen lassen, ist ja mein großer Hund und. Das sind die Langzeitinsassen. Und natürlich kann man auch positives Training total falsch machen. Und da möchte ich hier mal die Frage in den Raum stellen, ist es positiver sozialer Umgang, wenn man mit allen Entscheidungen allein gelassen wird, wenn man keine Führung hat, wenn man keine Grenzen bei seinem Gegenüber spürt? Ist das positiv? Ist das bedürfnisorientiert, wenn man als Hund mit seinem Hundegehirn in der menschlichen Welt quasi allein gelassen wird? Ich finde das absolut nicht positiv. Und wer behauptet, das ist positives Training, der hat's nicht verstanden. Ich weiß, dass ein Hund ein kleinkindähnliches Gehirn hat und nicht erwachsene Entscheidungen treffen darf in der menschlichen Welt. Und die darf der nicht entscheiden, ganz richtig, weil er ein Hund ist und nicht ein erwachsener Mensch. Das ist nicht positives Training. Das ist laissez-faire gemischt mit, ich mache irgendwie doch was mit Markerwort und Klicker und mache Unsicherheits-Ping-Pong und Eiertanz und so wirklich weiß ich jetzt nicht. Das hat nichts mit bedürfnisorientiert und positivem Training zu tun. Und ja, auch diese Hunde können in einem Problem landen, wenn sie nachfragen, ey, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und keine Antwort bekommen. Das ist aber nicht positiver Umgang und auch nicht sozialer Umgang. Das ist kein soziales Miteinander, wenn ich sehe, dass mein Sozialpartner mich um Hilfe bittet und ich aus Unsicherheit lieber gar nichts mache. Das ist kein positiver Umgang. Also auch das möchte ich hier kurz sagen. Also, es ist super, super viel. Und ja, das Thema trifft echt einen Nerv, wie man merkt. Ich probiere mal so ein bisschen weiter zu dröseln. Und es ist einfach viel. Es ist viel, was da sortiert werden muss. Wenn ich jetzt ein Szenario mir ausdenke, ich nehme jetzt mal eins aus meinem Hundealltag, weil ich das auch immer wieder gefragt werde. Oh, ich kann sogar noch ein Beispiel nehmen aus dem Alltag, aus dem Kinderalltag, genau. Ein Kind von einer Bekannten hat mit 3 Jahren Krebs bekommen und wollte sich im Krankenhaus keinen zentralen Venenkatheter schieben lassen. Wäre es positiv, heimzufahren und zu sagen, okay, dann kriegst du deine Chemo heute nicht? Wäre das okay? Ist das eine Entscheidung, die ein Kind fällen darf? Oder nutzt man da schützende Gewalt mit ganz, ganz, ganz viel Erklärung und ganz viel Mitgefühl und ganz viel Auffangen? Und hier würde ich wiederum bitten, einmal zu unterscheiden, was ist laissez-faire und was ist positives Training. Und positiv jetzt hier wirklich das Umgangssprachliche, ne? Das sollte ich auch noch kurz reinbringen. Ich meine damit dieses Fokus auf die Ja's, nicht auf die Neins, belohnungsbasiert, nicht strafbasiert, das ist umgangssprachlich mit positivem Training gemeint. Aus meinem eigenen Hundealltag. Ich habe mit all meinen Hunden extrem viel Medical Training gemacht. Gerade mit Muffin, der war da super ruhig, habe ich auch immer Videos gemacht. Da findet sich auch was in meinem Feed mit Kindtarget, Kooperationssignal und. Wir haben auf der Hausbank Fellpflege gemacht, wenn ich Zecke entfernen musste. Das war immer so die Hausbank. Und gibt es dennoch Momente, wo ich sage, okay, du kannst Nein sagen, aber das findet trotzdem statt? Ja, ja. Muffin ist ja schwer herzkrank geworden und dann auch auf dem Spaziergang ohnmächtig umgefallen. Und natürlich habe ich den Hund eingepackt und bin sofort in die Tierklinik gefahren. Und ja, der wollte vom Ultraschalltisch wieder runter. Aber ich habe ihn natürlich vom Ultraschalltisch nicht final runterspringen lassen. Er durfte zweimal runter. Er durfte zweimal Pause machen, weil ich gemerkt habe, das ist gerade wichtig. Ich habe ihn begleitet. Ich habe Ankündigungssignal für Fixieren, was ich mit ihm geübt habe für genau solche Situationen. Ich habe schon immer bei all meinen Hunden Maulkorbtraining gemacht. Ja, der hat den Herzultraschall bekommen. Also du kannst nochmal Nein sagen, aber am Ende wird das gemacht. Und wir gucken, wie kann ich es besser machen? Wie kann es dir noch wohler gehen? Was kann man verändern? Wo stehe ich? Wo steht die andere Person? Wo wirst du festgehalten? Und. Aber alles Mögliche ist irgendwann erschöpft und dann stehen wir trotzdem an dem Punkt von, doch, das muss jetzt gemacht werden. Und das ist was, was mir ganz wichtig ist, was wirklich immer mal wieder falsch verstanden wird von allen Seiten. Klar wird auch positives Training schlecht gemacht und falsch gemacht. Und ein Hund darf nicht entscheiden, ob er jetzt Bock hat auf die lebensnotwendige Untersuchung oder auf das lebensrettende Medikament. Das darf der Hund nicht entscheiden, weil er ein Hund ist. Und du solltest dich nicht aus der Verantwortung ziehen und dann sagen, ja, aber der wollte nicht. Ist dein Job. Du bist die erwachsene Person. Und genauso wichtig ist es im sozialen Miteinander zu wissen, wo hört man auf, wo fängt man an. Also man möchte sich ja spüren, das ist damit auch gemeint, dieses Authentische. Ich sage natürlich, was ich möchte und was nicht. Ich sage es ganz klar, meine Tochter hat mich, glaube ich, vor 2 Tagen so wusel-zwusel, volle Lotte getreten. Und mein erstes Wort, was aus mir rauskam, war das FU und hört mit CK auf. Und das hat gerade sau weh getan, war das echt notwendig, sowas mag ich nicht. Das ist einfach authentisch. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht in gewaltfreier Kommunikation oder weiß ich nicht. Und natürlich sage ich dann auch, was denn los? Sollen wir über was reden und probiere dann rauszufinden, um was es gerade geht. Aber mein authentisches, ich habe keinen Bock getreten zu werden, das findet statt, weil ich ein authentisches, echtes Lebewesen bin. Und auch da darf man sich wieder hinterfragen, bin ich dann gemacht für Hundehaltung? Und da wäre ich wieder beim nächsten Thema, beziehungsweise ich komme wieder zurück zu die eBay-Hunde, die zur Corona-Zeit vermittelt und verkauft wurden. Also kenne ich so viele Leute, wo ich nur gesagt habe, was bitte? Die hat dir gesagt, das ist ein Familienhund, der wäre perfekt für eure Situation. Bitte, was hat die gesagt? Den Leuten war schnurzpiep egal, Hauptsache Geld einnehmen. Die Leute sind null beraten worden, was für die Rasse wichtig ist, was für den Hund wichtig ist, auf was die achten sollen. Da ging es um Geld, Punkt. Da wird keiner beraten. Ja, und die Leute sind dann überfordert. Und ja, die Hunde sind im Tierheim gelandet, beziehungsweise auf der Warteliste, weil das nächste Thema, weißt du, dass in Deutschland Wartelisten sind beim Tierheim. Das heißt, da leben Leute mit einem Hund zusammen, den sie abgeben wollen, seit Monaten. Aber das Tierheim ist so voll, dass sie auf einer Warteliste stehen. Und wenn einer vermittelt wird, rückt einer von der Warteliste nach und so weiter und so fort. Und irgendwann ist man dann vielleicht nach 3 Jahren dran und kann seinen Hund abgeben. Klar wird da vermehrt mittlerweile auf privatem Weg vermittelt. Ich bin ja in einigen Facebook-Gruppen, wo es um Vermittlung geht. Ich kann das mittlerweile nicht mehr zählen. Ich weiß noch, das fing so kurz vor Weihnachten an, wo ich dachte, irgendwas passiert hier gerade. Wir sind an einem Kipppunkt, Alarm. Irgendwas passiert hier gerade. Krass, krass, krass. Und mittlerweile kann ich das nicht mehr zählen pro Tag. Das sind jeden Tag zig, immer das Gleiche. Oft junge Rüden. Es sind immer Hunde in der Jugendentwicklung oder Hunde, die ja in irgendeiner Form nicht mehr ausgelastet werden und dementsprechend auffällig werden oder. Und natürlich gibt es auch die völlig nachvollziehbaren Windtrennungen, Wohnung verloren, Krankheit, und die gibt's auch, ja. Die möchte ich da jetzt aber gar nicht mit reinpacken. Weil jeder kann in Not geraten und es kann immer was passieren und es ist dann schlimm genug und schrecklich genug für diese Leute, das Tier abgeben zu müssen. Die gibt's auch. Die sollte man da aber nicht mit in den Topf packen. Ja. Und dann private Vermittlung läuft nicht mehr. Der Markt ist komplett übersättigt, weil wieso da Action in Baustellen stecken, wenn ich auch billige neu kaufen kann, so ungefähr. Und das haben mir schon Leute ins Gesicht gesagt, dass sie sagen, ja, aber ich kann mir doch auch einen Welpen ohne Baustellen holen. Wenn ich halt sage, ja, aber muss es die Rasse sein? Und wenn, dann bitte guck doch da und da. Also klar, es gibt mittlerweile die schnelle, billige Lösung. Warum also in Baustellen investieren? Ja, die Tierheime sind überfüllt. Die Leute probieren, über private Pflegestellen zu arbeiten. Auch die gibt es nicht mehr. Nicht so viele, wie gebraucht werden. Schon gar nicht die für Hunde mit Special Effect. Es summiert sich also. Wir sind da an einem echten Kipppunkt der Hundehaltung, haben gerade ein extremes Problem, weil auch viele von diesen VermehrerInnen und Vermehrern aus der Corona-Zeit halt nicht aufgehört haben und sagen, oh ja, ich habe das jetzt mal weitergemacht, so einmal im Jahr bringt mir das gutes Geld. Und auch diese Welpen gibt es weiterhin. Und ich weiß mittlerweile von guten Zuchtstätten, die sagen, ich habe immer noch 2 Welpen aus dem Herbst übrig. Ja, also der Markt ist echt voll. Der ist super gesättigt. Wir haben ganz viele Dinge, die dazu führen, dass das Tierheim überfüllt ist. Und jetzt kommt noch was. Es gibt viel mehr Messi-Haushalte. Es gibt eben viel mehr, ach, ich züchte mal die Katzenrasse und die 3 Hunderassen und dann noch das und das unter einem Dach und irgendwann kommt Tag X und alles läuft aus dem Ruder und dann geht da nichts mehr. Und ich weiß von KollegInnen, dass sie mittlerweile in Messi-Haushalten sind, wo Tiere beschlagnahmt werden müssten und sie können sie nicht beschlagnahmen, weil keine Tierheime mehr etwas aufnehmen können. Wir lesen doch auch jede Woche, dass irgendwo Hunde ausgesetzt wurden. Es finden sich doch ständig auf einmal plötzlich ja herrenlose Hunde, die dann in Tierheimen landen, ohne Chip, komischerweise. Ich mag jetzt niemandem was unterstellen, aber wo kommen die her ohne Chip? Bei welchem Tierarzt waren die jemals ever, wenn die keinen Chip haben? Ist der vielleicht rausgeschnitten worden, damit er ausgesetzt werden kann, der Hund? Nur so eine Idee, die ich mal in den Raum werfen mag, weil dass plötzlich so viele herrenlose Hunde gefunden werden ohne Chip, finde ich schon ein bisschen auffällig, muss ich sagen. Gerade in Deutschland, gerade mit Hund, wo man bei einer Impfung eigentlich auch den EU-Ausweis und den Chip und so. Naja, aber auch das, ich möchte es nur mal da so hingeworfen haben als Überlegung. Und ja, also der Markt ist komplett übersättigt, egal aus welcher Richtung wir es drehen und wenden. Die Tierheime sind am absoluten Limit. Es kommen weiterhin Hunde aus dem Ausland, es werden weiterhin Hunde reproduziert. Du findest ständig Hunde auf eBay Kleinanzeigen, die oftmals so knapp vor der Jugendentwicklung sind oder gerade drin, wo man sich dann auch denkt, wo kommen die immer her? Ich würde schon sagen, dass das Vermehrer sind, die dann die Welpen auch nicht losgebracht haben. Und dann warten die ein paar Monate und dann denken sie sich einen Text aus. Zumindest munkelt man das, dass auch da noch mehr Hunde kommen. naja, die Zuchtwelpen bzw. Rassewelpen, die auf Raststätten aus dem Kofferraum verkauft werden, gibt es auch noch, nach wie vor. Auch da dann wieder werden von der Polizei aufgegriffen, müssen irgendwo in Tierheimen untergebracht werden, natürlich. Und dann kam noch die Sache mit den finanziellen Problemen hinzu. Die Gebührenordnung für Tierärzte wurde überarbeitet, zum Glück. Das war bitter, bitter nötig, weil ich meine, das Tierpraxissterben findet auch statt und das Tierkliniksterben ist auch noch nach wie vor aktuell. Und ja, dann haben die Leute auch nicht die finanziellen Mittel, um diese Kosten aufzubringen. Und auch da gab es so eine erste Schwemme von Abgabetieren, die auch natürlich im Tierheim landen. Und so sind wir beim nächsten Punkt. Wieder die Tierheime, die komplett überlastet sind. Wieder Leute, die nicht wissen, wohin mit ihrem Hund. Und dann, ja, durchaus auch Leute vielleicht, die keine Verantwortung tragen möchten und einfach mal alles ausprobieren, was es so im Internet zu bieten gibt und auf Social Media gezeigt wird. Training ist nicht mehr wie früher. Da wird täglich, wer weiß was, ausprobiert. Also so wie früher, dass ich wirklich sage, da kommen Leute, so völlig selbstverständlich, die haben einen Welpen, haben einen Hund ganz neu aufgenommen, der ein paar Tage da ist, beziehungsweise ganz viele haben auch vorher mit mir Kontakt aufgenommen gehabt und wollten davor schon Vorbereitung auf den Hund. Der kommt da und daher, was kann ich tun? Mit denen hatte ich davor schon Theoriestunden. Wir waren zusammen einkaufen und. Das gibt's nicht mehr. Ich habe das, also nicht mehr, gar nicht mehr, stimmt nicht, aber so selten, dass man es kaum noch aufzählen möchte. Weil eben dieses, ich hole mir da mal Wissen, ich probiere dies aus, das aus, jenes aus. Und die Leute, die wirklich sagen, ich mache von Anfang an das und ziehe das durch, die sind deutlich seltener geworden. Aber hier möchte ich auch sagen, mein Gefühl, ich habe da keine Daten und keine Fakten drüber, was natürlich auch mit reinspielt, weil ich ja mittlerweile vermehrt online arbeite, kann sich auch das nochmal deutlich verändert haben. Aber die Leute, die zu mir kommen, die haben schon zig Sachen ausprobiert. Die haben alles Mögliche ausprobiert. Und wenn ich mit denen dann länger unterwegs bin und sie mir mehr vertrauen, dann kommt immer noch mehr auf. So ein, ja, ich habe auch das und ich hatte da das und das und das gemacht. Also ja, das Wissen ist halt da und dann die Person X hat gesagt, ich soll das mal machen und dann mache ich das. Da wird ganz viel Verantwortung abgegeben. Ja, ich kann es nicht beantworten. Ich kann nicht beantworten, was da alles mit reinspielt. Ich weiß, dass die Hundehaltung gerade am Kipppunkt ist. Und ich weiß, dass es gerade richtig en vogue ist, zu sagen, ich möchte hier keine Verantwortung tragen. Ich lass mir mal erzählen und dann mache ich das so und habe aber kein wirkliches Bauchgefühl. Aber auch da darf man sich fragen, wo kommt's her? Wie kommt das, dass die Leute einfach nur noch handeln, obwohl sie dann im Nachhinein sagen, ja, richtig angefühlt hat sich's nicht und ja, irgendwie wusste ich nicht. Oder eben auch das Umgekehrte, aber auch das zielt auf die Verantwortung ab, dass man eben nicht der Verantwortung nachkommt, zu sagen, ich bin hier der erwachsene Mensch, ich muss die erwachsenen Entscheidungen treffen. Ja, es ist absolut wichtig, mit dem Hund zusammen im Team zu sein, zu arbeiten, zu leben, zu trainieren. Und dennoch hat dieses Hund, Kleinkind, ähnliches Hirn mit Hundebedürfnissen ja aber Grenzen. Der kann ja nicht mein Leben führen und für uns gestalten und alles wissen und so weiter und so fort. Das geht ja gar nicht. Und das ist für ein Gegenüber extrem wichtig, auch zu wissen, was ist okay und was nicht. Und da kann dir niemand eine Anleitung geben. Ich finde es total okay, wenn du mir sagst, du brauchst einmal am Tag irgendwie Ruhe für dich und du hättest gerne, dass wir daran trainieren, dass dein Hund mit Türgitter dich im Büro alleine lässt. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt hier irgendwas schnell ausgedacht. Habe ich kein Problem damit, weil ich das wichtig finde, dass du sagen kannst, ich brauche einmal am Tag meine Ruhe und ich möchte einmal am Tag allein in einem Zimmer sein. Da hast du sofort von mir, go, mach es. Aber bring's deinem Hund halt kleinschrittig bei. Das geht. Du kannst alle Grenzen, die dir wichtig sind, und mir ist wichtig, dass du die hast und dass du die zeigst, dass du authentisch bist, dass du du bist und dich nicht irgendwie mit 30 Kopfknoten verkünstelt und da Eiertanz machst und Unsicherheitspingpong. Das ist Katastrophe für alle. Aber ich möchte, dass du es nett machst. Ich kann meine Grenzen nett formulieren. Ich kann klar sein, meine Grenzen sind da, aber ich muss nicht mit der Axt da um mich hauen. Und das finde ich so wichtig, dass das immer wieder, ja, es wird einfach vermischt und sich nicht klar gemacht. Und positives Training heißt wirklich nicht, ich lasse mir auf den Kopf rumhüpfen, echt nicht. Und ja, deshalb, es sind bei dieser Aussage so viele Red Flags für mich, wenn man guckt, von wem sie kommen, welche, ja, was damit bewirkt werden soll. Ich kenne keinen Hund, der zu viel gekuschelt wurde und zu viel Leckerlis bekommen hat und zu lieb behandelt wurde und deshalb aggressiv wurde. Umgekehrt gewaltig. Hunde, die zu hart angepackt wurden. Hunde, die nicht mal mehr allein entscheiden dürfen, wann sie atmen. Hunde, die nicht entscheiden dürfen, wann sie wo liegen und wo sie ruhen und schlafen dürfen. Hunde, die wirklich einfach nur noch arme Kreaturen sind, wo ich bei manchen mir denke, ich glaube, es wäre schöner, tot zu sein, als da zu leben. Ja, sage ich ganz offen. Die kenne ich, die dann austicken und dann entwaffnet werden und nur noch mit Maulkorb gehandelt werden, weil man feige ist, weil man den Hund gern rumpanschen möchte und dann aber Angst vor seinen Zähnen hat. Ja, die kenne ich, die Hunde. Die kenne ich tatsächlich allerhand und kennt auch jedes Tierheim da draußen. Und ja, ich kenne auch Hunde, die falsch, wo positives Training total falsch verstanden wurde. Das ist aber nicht positives Training. Und diese Hunde wurden nicht aggressiv gestreichelt. Echt nicht. Und wer das behauptet, lügt. Der erzählt einfach absichtlich Bullshit. Also nee, die Tierheime haben Probleme, ja. Ich fände es total geil, wenn wir alle gemeinsam die Energie dahin setzen würden. Wenn man dafür arbeiten würde, dass die Tierheime nicht mehr das Riesenproblem haben. Wie wären das? Wenn alle gemeinsam, alle zusammen, alle Community Power nutzen, um den Tierheimen da draußen zu helfen, um der Öffentlichkeit klarzumachen, was gerade mit den Tierheimen in Deutschland abgeht, was kaum jemandem bewusst ist, was so hinter verschlossenen Türen stattfindet. Da wird mal drüber berichtet, aber von keinen großen Zeitungen oder sonst irgendwas. Dafür würde ich mal die Energie nutzen, anstatt irgendwie zu behaupten, positives Training ist daran schuld, dass Tierheime überlaufen. Nur ein Vorschlag von mir. Mal gucken, wie der Vorschlag so ankommt. Ja, ich würde sagen, die Folge ist genug. Bis nächste Woche. Tschüss.